Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer.
Willkommen zum Alan Frey Podcast. Heute wieder mal historische Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Schweiz prägt haben. Und heute mit einer ganz speziellen Folge, weil die Person immer wieder mal in den Medien war, obwohl sie schon längst verstorben ist. Und zwar ist das der Emil G. Bürle. Unternehmer und Kunstsammler. Und wie wir werden sehen in dieser Episode, oder hören in dieser Episode, ganz vielschichtige und im Gegensatz zu den anderen Unternehmerinnen und Unternehmern hatten, wahrscheinlich einer von den, da haben wir geschrieben, ruchlosesten, wahrscheinlich denen, die am wenigsten Kompromisse gegangen sind und sehr eine komplexe Figur, wie man dann auch sieht. Ganz kurz, bevor wir da reingehen, wie ist dein Gefühl gewesen, wo du angefangen hast, über ihn zu recherchieren und nachher am Ende?
Ich bin natürlich neugierig gewesen, weil es hat ja jetzt all die Diskussionen wegen dem Kunsthaus, wo nicht endet.
Genau.
Und ich verfolge das ein bisschen und das ist immer wieder seine Figur im Zentrum. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingeknündelt und eigentlich ist es immer schlimmer geworden, also mit dem, wo er sich alles an die Schulden kommen lassen hat.
Und vor allem also im Kontext, eben, wir kennen es vom Kunsthaus, gibt es dort die Bürler Stiftung, wo dort viel Diskussionen ist, ob das irgendwie Raubkunst ist, wie hat man das bekommen. Und das andere ist natürlich auch im Kontext, weil er mit Kriegsmaterial sein grosses Geld gemacht hat. Und heute in Zeiten, wo halt auch mit der Ukraine und Russland natürlich auch das Thema immer wieder mal aufkommt. Also es ist eine Folge, wo wir wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger sein müssen, damit wir da nicht irgendwie in Fallen reingehen, wo wir nicht wollen, sondern es geht wirklich darum, wir wollen da mal den beleuchten, den doch auch sehr wichtigen Unternehmer, aber sehr kritisch betrachten.
Ja, und das ist ja so, dass wir sind ein bisschen Boomer-Generation, wir sind für den Frieden, wir haben nie wieder Krieg, UNO und so, wir sind schon ein bisschen auf dieser Linie und wenn dann so eine Ukraine-Krise siehst, dann siehst du wieder, dass Waffen schon auch einen Sinn können haben, also dass Waffen müssen von irgendjemandem produziert werden, das ist schon klar.
Und da gibt es ja zwei, drei Zitate, wo wir nachher gehen können, aber lass es mal zu der Person gehen und mal dort reingehen. Also der Emil Bürle ist geboren 1890 und zwar in Deutschland. Was ist das für ein Umfeld, wo er dort geboren ist?
Ja, Pforzheim ist ein kleines Städtchen. Sein Vater hat als Schuhmacher angefangen und ist nachher verbeamtet worden. Also Kaiserreich Deutschland, also muss man sich vorstellen, das ist eine andere Welt. Das ist keine Republik, das ist keine Demokratie gewesen in dem Sinn. Und seine Mutter Rosa Bürle, die sind Christkatholiken gewesen. Und man wird dann auch sehen, er ist eigentlich praktizierender Christkatholik gewesen, auch bis zum Lebensende. Und hat da noch eine Kirche da im Zürich-Fluenter, glaube ich, hat er gesponsert. Und wo man noch Skulpturen, die er angeschafft hat, kann anschauen.
Und das ist ja immer wieder ein Thema, oder? Bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in dieser Zeit, dass natürlich die Religion ein grosses Thema war, aber er hat nicht wie andere, ist er nicht aus Deutschland direkt geflüchtet oder so, ist nicht verfolgt worden, sondern er war dort mit seiner Familie und ist dort aufgewachsen.
Ja, es waren drei Kinder, er war das Mittlere. Und von der Familie weiss man an sich sehr, sehr wenig.
Kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar hast du gewusst, dass du Mitaktionär kannst werden von der Alan Frey Company. Und zwar ganz einfach, indem du auf www.alanfrey.com/investor gehst und nachher kannst du dort mega einfach für unter 2 Franken eine Alan Frey Aktie kaufen und bist Teil von dem Ganzen. Und schau doch mal rein unter www.alanfrey.com/investor und schau mal, ob das vielleicht etwas Spannendes könnte sein. Jetzt zurück zur Show.
Dann gehen wir doch gerade weiter. Also er hat dann studiert in Freiburg und in München und er ist sehr, ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn man so den Unternehmer, der Kriegsmaterial produziert hat und verkauft hat, er war eine andere Person dort gewesen. Er ist die Person, die Kunst studiert hat, Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie. In den Notizen war er auch eher ein verträumter Typ gewesen. Was ist das für eine Person gewesen, die dann
dort den Anfang das Studium
machen. Du sagst das richtig. Philosophie, Literatur, eine Doktorarbeit angefangen über einen schon fast romantischen Schriftsteller und den Jean-Paul. Und der Erste Weltkrieg ist ihm dann eigentlich dazwischen gekommen. Also er hat auch selber geschrieben in seinen Memoiren, dass er nicht sehr ehrgeizig war.
Ja.
Eben ein Träumer, wie du sagst.
Ja. Und dort ist er auch das erste Mal dann auf einer Reise nach Berlin den französischen Impressionisten begegnet. Und das ist ja das, wo er ja auch seine Kunstsammlung sehr berühmt ist, die er hat. Also dort ist er als Jugendlicher das erste Mal in dieser Welt von Kunstgeschichte, Dichter und diesen Impressionisten ist er das erste Mal in Kontakt gekommen.
Mhm.
Das heisst, wir haben die romantische, nicht sehr ehrgeizige Person, die Kunst gerne hat, die gerne Philosophie hat, die gerne die Bücher hat. Und dann kommt der brutale Erste Weltkrieg.
Ja.
Kommt ihm dort zwischen dir und verändert die Person.
Genau, 1914 fängt das an. Und er ist dann 24, also auch schon.
Mhm.
Und wird natürlich eingezogen und geht zu einer Reitertruppe, Dragonerregiment 22. Und nachher macht er dort schon ein bisschen Karriere, also Unteroffizier zuerst und dann Leutnant, aber jetzt auch nicht General oder so. Mhm. Und ist in Frankreich, Rumänien, Russland, ist er am Kämpfen mit seiner Gruppe.
Mhm. Und dort ist er schon, das zieht sich immer ein wieder durch, dort 1918 ist er das erste Mal auch so mit den Kommunisten in Kontakt gekommen dazumal und ist immer ein bisschen auch gegen die gewesen und das wird ihn das ganze Leben dann auch wieder begleiten, oder?
Ja, du sagst das richtig, genau. Er ist mit am Ende vom Ersten Weltkrieg könnte er eigentlich die Armee verlassen. Es ist, sein Kriegsdienst ist abgeschlossen. Aber er schließt sich dann so einem Freikorps an.
Mhm.
Und da kann man sagen, das sind Kommunistenjäger. Das ist eine illegale Truppe, wo rechtsgerichtete Truppe, die für die Beibehaltung eigentlich vom Kaiserreich ist.
Ja.
Erstens. Und gegen die Republik und Kommunistenfresser. Ja. Und das, wenn man natürlich bis heute schaut in der Politik, wir sind im westlichen Bündnis daheim. Und ein Kommunist findet, dass der hat durchaus Chancen, also hat es auch akzeptiert zu werden von einer USA. Oder?
Genau, das ist ja dann das, wo ihm wahrscheinlich dann später dann auch geholfen hat, dass er so gegen Kommunisten war, wo die USA natürlich den Kampf, den Kalten Krieg kennt. Da werden wir nachher dann sicherlich noch drüber reden. 1919, er in der Zwischenzeit 29, wird er bei einem Bankier, beim Ernst Schalk, einquartiert. Wie ist es zu dem gekommen? Was ist dort?
Die Freikorps, die haben natürlich müssen untergebracht werden irgendwo und sind dann bei Treuen, auch rechtskonservativen Familien, einquartiert worden. Mhm. Und dort hat er dann das Töchterli, die Charlotte, kennengelernt, die für selbe Zeit schon reif war zum Heiraten. Mhm. Mit 23 sind die meisten schon unter der Haube gewesen.
Mhm.
Und ist dann sehr gut ausgekommen, auch vom Weltbild her, mit dem Vater, der die Privatbank gehabt hat.
Ja.
Ein sehr reicher Mann, der Ernst Schalk, und hat dann eigentlich seine Zukunft angefangen mit dieser Familie zu planen.
Und das hat ihm ja später dann auch geholfen, oder? Dass sein Schwiegervater Bankier war. Da werden wir nachher dann drauf kommen. Er heiratet 1920 die Charlotte Schalk. Und hat dann einen Sohn, 1921, den Dieter. Das ist sein Sohn, der nachher dann auch die Firma führt, wo wir nachher auch noch dazukommen. Und dann ist das eine Zeit, wo viele Deutsche ihr Geld dann in die Schweiz bringen und Fabriken kaufen. Du hast da geschrieben, in neutralen Ländern wie der Schweiz. Wieso ist das passiert?
Was ist
das
genau? Ich muss sagen, das hat die riesen Inflation gegeben. Und mein Grossvater war ja in Deutschland zu selber Zeit. Und das war das erste Mal, wo er auch sein ganzes Geld verloren hat, weil einfach die Sachen so teuer geworden sind. Und wenn du natürlich Geld gehabt hast und ein bisschen den Überblick und die Informationen, dann hat es zwei Möglichkeiten eigentlich gegeben. Also, das ins Ausland arbeiten und in Devisen umwechseln oder Gold. Oder eben Kunstwerk kaufen.
Kunstwerk oder Firmen kaufen, oder?
Der Schwiegervater, der hat dann auch zwei Bilder gekauft dort und Geld in die Schweiz transferiert.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja heute, wenn man so in andere Länder schaut, wie Argentinien, oder wir können das in der Schweiz das schlecht vorstellen, aber wenn du eine Hyperinflation hast und dein Geld geht einfach weg, dann fangen da die Leute ihr Geld rauszunehmen und irgendwo anders zu investieren. Und das haben die gemacht und die haben dann angefangen, in Schweizer Firmen zu investieren. Die reichen Deutschen haben dann in die Firmen investiert. Und er ist dann, eine Firma, die dann früh kommt, ist die Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon.
Ja, also sein Schwiegervater hat ihm abgeraten, im Militär eine Karriere zu machen. Ja. Er wäre, glaube ich, durchaus bereit gewesen und fähig auch für das. Weil nach dem Versailler-Vertrag hat ja ist die Armee von Deutschland begrenzt gewesen,
ja,
auf 100'000 Mann. Und dort Karriere zu machen, ist wie, ja, nicht so witzig.
Ist wie so ein Deckel oben gehabt.
Da hast du wie einen Deckel oben gehabt. Und er hat dann ihm mit Beziehungen einen Prokuristenposten in einer Werkzeugmaschinenfabrik in Magdeburg besorgt. Mhm. Und er hat dann dort so seine ersten Spuren abverdient. Ohne kaufmännische Ausbildung, ja, ohne Idee. Hat dort aber eine kleine Karriere schon gemacht.
Und das war in Deutschland, in Magdeburg?
Genau.
Und dann, wie kommt er dann zu Oerlikon, zu der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon? Also die Industrie ist schon langsam klar gewesen, aber wie ist dann der Schritt passiert, dass er dann von Magdeburg dann in die Schweiz gekommen ist, oder?
Ja, der Versailler Vertrag, das ist schon noch etwas Wichtiges gewesen. Mhm. Also das hat Deutschland extrem bremst und limitiert. Und viele Deutsche haben schon gemerkt, das muss irgendwann kochen, weil wir können ja nicht die ganzen Reparationszahlungen machen und uns so einschränken lassen, dass das wird irgendwann explodieren, was es ja dann auch ist mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Machtübernahme von extremen Parteien in Deutschland. Und die haben dann Werkzeugmaschinenfabrik in der Schweiz gekauft.
Ja.
Das ist dann mit dem eigenen Geld, ja, gewesen, von der Familie Schalk. Aber auch dann gibt's die Figur von Georg Friedrich zu Solz Laubach. Ich nenne ihn in Zukunft Graf, weil
ja,
das ist ein schwieriger Name. Und der hat sich dann da beteiligt. Das ist auch eine von den Möglichkeiten gewesen, wie man sein Geld kann retten, ja, indem man es im Ausland investiert.
Und sie haben dort,
und eben, weil sie keine Waffen haben produzieren, ja, in Deutschland.
Stimmt, das war eine Zeit, die nicht dürfen produzieren. Dann hat man das Geld genommen und hat dann in Maschinen, Werkzeugfabriken investiert, die gegebenenfalls dann später wieder hätten können Waffen liefern. Das war so die Idee gewesen, oder?
Und der Zufall hat es wollen, dass es eine deutsche Firma in Seebach gegeben hat, gerade neben Oerlikon. Mhm. Und dort in dieser Fabrik sind schon Waffen produziert worden. Und die war im Konkurs gewesen.
Das war C-Mag.
C-Mag.
Da hat es in Seebach eine Waffenproduktion,
ja,
gegeben.
Ja. Und zwar haben die offenbar ganz ausgezeichnete Kanonen gebaut nach einem deutschen Bäcker.
Ja, genau.
Rezept und sind trotzdem eben in die Insolvenz gerutscht.
Ja.
Mit Flugabwehrkanonen.
Er ist dann dort, also mit der C-Mag und Oerlikon, die sind schon verbandelt gewesen, hat Oerlikon die C-Mag dann schon gekauft gehabt?
Die haben die Firma gekauft.
Die haben die zusätzlich dann, ja, übernommen. Und er ist dort in dem Fall schon beteiligt gewesen, zusammen mit dem Geld von dem Graf und von seinem Schwiegervater an der Oerlikon. Oder ist das noch nicht,
ja, der Fall? Man kann sagen, er ist eigentlich immer noch ein Angestellter gewesen.
Ja.
Er hat auch gedacht, das ist ein kurzfristiges Engagement, ich, ja, bleibe 2-3 Jahre da, schaue, dass dieser Firma vom Schwiegervater und Konsorten gut geht und dann bin ich wieder zurück. Aber er ist dann eben gleich hängen geblieben.
Ja. Und dort ist dann 1926 sein zweites Kind, Tortense, seine Tochter. Aber er hat schon ein bisschen Geld dort verdient, also reiche Schwiegereltern gehabt. Er hat sich dort in einem Umfeld bewegt von Leuten, die Geld hatten. Und haben dann an der Zollikerstrasse, dort bei der Mühle Tiefenbrunnen, haben sie dann ihre erste Villa gehabt.
Ja, es waren, glaube ich, schwierige erste Jahre gewesen. Sie haben sehr, sehr wenig verkauft.
Mhm.
Und ab dem 26 hat es dann angefangen, besser zu laufen. Und die Villa an der Zollikerstrasse, die hat eigentlich dann noch den Schwiegervater.
Ja, also ist immer noch ein vom Herrn Schalk dort ein bisschen abhängig.
Einstets hat zum Beispiel in Bilder zu investieren.
Ja. Nachher kommen dann die spannenden Zeiten, wo er dann eigentlich von dem Angestelltenverhältnis mehr und mehr anfängt übernehmen von der Oerlikon, Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, wo man immer noch kennt. 1927 konnte er 15% kaufen mit dem Geld vom Schwiegervater und dann 1929 konnte er dann Mehrheit kaufen, weil es dieser Firma auch nicht super, super gut gegangen ist.
Oder? Ja, es ist eben noch wenig gelaufen. Und die Wende ist dann eigentlich im 29 gekommen, wo der Bürgerkrieg war in China.
Ja.
Chiang Kai-shek und wo ganz grosse Waffenlieferungen auf China gegangen
genau,
sind.
Genau, der Chiang Kai-shek war ja der Gegenpol von Mao Zedong, wo sich dann wo nach Taiwan hat müssen, aber er hat die beliefert und er hat auch da immer wieder antikommunistische Parteien hat er beliefert und das ist gegangen von Deutschland über südamerikanische Firmen, finnische Firmen, Lettland, also alles, was gegen Kommunisten gegangen ist, hat er dann angefangen mit den Öhrlichen beliefern und denen Waffen liefern.
Ja, und er hat angefangen unter dem Radar vom Versailler Vertrag auf Deutschland liefern. Ja. Und das ist offenbar in Privatwegen passiert und, ja. Und hat das Rechtsvolumen angenommen. Also.
Ja, und dort wahrscheinlich schon so das erste Mal so sind die Gesetzeslagen mal ein bisschen ausgedehnt, sagen wir es mal so.
Ja, er hat sich gesagt, die Schweiz ist neutral, also liefere ich an alle.
Ja.
Es stellt sich ein bisschen als ein Kurzschluss dar, aber er hat sogar als glühender Antikommunist Russland beliefert.
Ja, und das ist auch eines der Zitate, wo wir dann gegen das Ende kommen, wo ich unbedingt noch drin habe, um seine Komplexität aufzuzeigen. Er hat ja gesagt, er liefert da alle, es spielt keine Rolle, er ist neutral. Und wahrscheinlich in seinem Kopf innen ist das gewesen, wie, ich liefere an niemanden, das ist ja gut, und ich liefere an alle, das ist ja gut, also er macht da keine Unterscheidungen. Dann ist das, sind seine Schwiegereltern auch aus Deutschland in die Schweiz gekommen. Und dort haben sie dann auch angefangen, mehr und mehr in Kunst zu investieren. Dann haben sie dann 1936 angefangen, die ersten Kunstwerke zu kaufen. Weißt du, welche das gewesen sind? Hast du da ein Ding? Was das, sind das wieder die Impressionisten gewesen?
Impressionisten und ja. Klassische, moderne.
Ja.
Habe ich gelesen, aber ja. Man kennt eben Degas und so weiter.
Ja. Dann geht es dann richtig los. Ja. 1936, also wo Krieg in Europa kommt, anbahnt, dort hat er die Firma gehabt, 800 Mitarbeitende, und dort ist dann losgegangen.
Die Weimarer Republik ist am Ende mit der Machtübernahme von Hitler und der NSDAP. Und dort ist dann so ganz eine unschöne Geschichte. Er fängt dann an, hat die Firma Ikaria gegründet. Mhm. Und Ikaria ist gerade beim Konzentrationslager Velten in Deutschland. Und die haben Kanonen in Lizenz produziert.
Ja.
Und zwar mit Zwangsarbeitern.
Ja.
Das sind so Einwanderer gewesen von den Oststaaten meistens, die praktisch keinen Lohn hatten.
Ja.
Und wo ganz hohe Lizenzgebühren an Bäuerle geflossen sind.
Er hat noch eine weitere Firma dort, oder steht dort beteiligt gsi, und zwar an der Contraves, also das ist von der ETH als Spin-off, oder? Ah, das ist dann später gekommen.
Das ist erst später gekommen, ja. Also bei der Ikaria hat nachher der deutsche Staat im 36 gesagt, das ist kriegswichtig, dass die Firma uns gehört, die nehmen wir euch weg. Und er hat dann tatsächlich einen Deal gefunden mit seinem Graf,
ja.
Dass er seine Anteile in Oerlikon
umtauschen
und die Hälfte von der Ikaria übernimmt oder sogar ein bisschen mehr. Und hat seinen Brüder und seine Schwester dort noch als Aktionäre drin behalten,
ja.
In dieser Firma, wo nicht mehr ihm gehört hat.
Er wird dann 1937 Schweizer Bürger und du hast da ja geschrieben, trotz Widerstände bringt er alle seine Aktien in Besitz. Was ist denn dort los? Ist das die Geschichte gewesen, die Ikaria-Geschichte, wo er dann die Widerstände gehabt, oder hat man ihn...
Ja, die Sachen sind erst sehr viel später rausgekommen. Er ist natürlich, als Waffenhändler ist er wenig präsentabel gewesen.
Ja.
Das ist klar. Und man hat auch gesehen, dass er halt sehr gewinnorientiert, strategisch operiert und dass da von Moral und Ethik eigentlich wenig zu sehen ist.
Mhm.
Und da hat es schon auch im Schweizer Militär, wo ich zum Teil sehr anti-Nazi war, und zum Teil auch pro, Widerstände und Diskussionen gegeben. Aber die Einbürger ist dann gleich über die Bühne.
Ja.
Ist natürlich auch ein reicher Steuerzahler gewesen.
Ja. ist ja irgendeinmal auch einer von der grössten Steuerzahler in der Stadt Zürich oder Kanton Zürich. Was mich dann noch fasziniert hat, ist, dass er dann 1939 einer der Mitgründer war, von der Pilatus Flugzeugwerk. Ich meine, kennt man heute immer noch und denen läuft das ja auch sehr gut. Die haben dann angefangen, auch Lieferungen machen nach Mexiko, Niederlande. Also es war immer sehr international gewesen. Und er hat dann auch das Hotel Storch gebaut, wo ich glaube, jetzt auch wieder immer noch wieder im Besitz ist von der Familie über die IHAG Holding, oder? Wo
ja,
wir nachher dazu werden kommen.
Genau, wie noch ein paar andere Hotels und hervorragende Gebäude in Zürich.
Im Zweiten Weltkrieg geht es richtig los dann. Dort, im wahrsten Sinne vom Wort, klingeln bei ihm Kassen. Während Krieg macht er sein grosses Geld.
Ja, es kommt natürlich der Moment, wo die Schweiz umzingelt ist von der Achsenmacht. Also Frankreich ist auch besetzt, Österreich ist weg, Italien ist weg, Deutschland auf der Nordseite und die Schweiz kann nicht mehr an die Alliierten Waffen liefern. Das war der Hauptkund vorher.
Ja.
Und die Verhandlungen haben dann dazu geführt, dass man eine Clearing-Milliarde abgemacht hat mit der Achsenmacht. Die Clearing-Milliarde, das heisst, man hat etwa 1,3 Milliarden festgelegt, wo die Firmen von Italien oder die Regierung von Italien und von Deutschland können Waffen und auch andere Sachen, Maschinen und so weiter, importieren von der Schweiz. Und die Schweiz zahlt es. Also der Bürle hat eigentlich die Waffenlieferungen an Deutschland, Italien von der Schweiz zahlt bekommen. Ja. Und mit dem Segen vom Bundesrat.
Ja. Die Clearing-Milliarden dann dort?
Man kann sehen, ja, es hat der Neutralität sicher widersprochen. Mhm. Aber es hat eventuell auch Sinn gemacht in dieser Zeit.
Ja, extrem spannend. Und auch wie die Diskussionen heute wieder aufkommen und über die Neutralität von der Schweiz mit den Waffenlieferungen sind wir gut 100 Jahre später sind wir in ähnlichen Diskussionen wieder, oder?
Ja, und sein Nachbar an der Zollikerstrasse, man hat gesagt, der Kolonialgürtel. Mhm. Das sind ganz viele reiche Familien, die in der Kolonialzeit eigentlich ihr Vermögen gemacht haben. Dort die seit mehreren Generationen leben und einer von denen war der Stünzi. Mhm. Und das ist eigentlich sein bester Freund und Förderer geworden. Und er war einer von denen, der die Eingabe der 200 unterschrieben hat.
Ja.
Und das sind ja die, auch ein bisschen abschätzig gesagt, Nazi-Freunde in der Schweiz, die einen schnellen Anschluss haben wollen.
Ja.
Und nachher natürlich unter die Räder gekommen sind später. Ja.
Wir haben es vorhin erwähnt, Kriegszeit, dort hat er sein grosses Geld gemacht. Die Firma ist gewachsen, sie sind über 3'500 Mitarbeitende gewesen. Es war die grösste Maschinenbaufirma in der Schweiz, grösser als Escher, Weiss. Und das Ganze ist sehr, sehr gross geworden. Aber er hat auch während dem Weltkrieg hat es dann auch mal einen grossen Streik gegeben.
Er hat sich sehr wenig, das weiss man, sehr wenig in seine Firma einen Blick gelassen. Und die Löhne waren nicht hoch gewesen. Und er war da einer der Letzten, der dann so ein Wohlfahrtshaus hat müssen machen aufgrund von diesen Streiks. Nicht der grosse Menschenfreund. Was ganz beeindruckend ist, auch von unternehmerischer Seite, wie viel Geld das mit Waffen kann verdienen kann.
Ja, ja.
Also Anfang des Zweiten Weltkriegs war er so bei 5 Millionen Vermögen gewesen, und Ende dann bei 160 Millionen. Also das sind 5 Jahre. In 5 Jahren der Zuwachs, das ist absolut wahnsinnig.
Er hat dann aber auch sehr viel als Dritte Reich und die Verbündeten geliefert. Eben, du hast es vorhin erwähnt, die Clearing-Milliarde war dann wie es okay war, um die zu liefern. Das hat denen, die die Deutschen verloren haben gegen die Alliierten, zu einem Problem geführt bei ihm, oder? Er ist dann auf die schwarze Liste gekommen.
Ja, wobei die USA hat auch Bürle-Kanonen fabriziert, einfach in Lizenz.
Ja.
Und weil er dann so viel an Deutschland geliefert hat oder hat müssen liefern, haben die einfach dann die Lizenzgebühren nicht mehr gezahlt.
Ja.
Und man redet von allen 200'000 Kanonen, wo
sie einfach gesagt haben, hey,
wo die USA produziert,
du hast die anderen beliefert, wir zahlen das nicht. Ja. Du bist einer von den Gegner gewesen.
Und der Bann nachher, ja, der hat dann schon zu grossen Rückgängen geführt, wo der Krieg mal fertig war.
Wir haben dort noch das Thema Contravis, eben das ETH-Spin-Off, wo er dann auch die Mehrheit dort übernommen hat. Du hast das da erwähnt gehabt. Wieso hast du das noch reingenommen? Ist das einfach eine von seinen weiteren... Das hat er nicht mit... Hat er das mitgegründet oder hat er es einfach übernommen dann?
Ja, es ist so ein Ingenieurbüro gewesen, kannst du dir das so vorstellen. Und das zu einer Firma auszubauen, das hat er finanziert.
Ja, das ist so ein bisschen auch sein... Also er hat wenig Firmen gegründet, er ist mehr... Ico hat das optimiert und hat durch sein Netzwerk können das finanzieren.
Gut,
und
dann, Pilatus schon auch mitgegründet, ja. Später Balzers ja. Schon auch mitgegründet. Also hat durchaus auch andere Ideen gehabt als nur die Waffenproduktion.
Das heisst,
er ist... Und das Diversifizieren ist durchaus in seinem Hinterkopf gewesen.
Und Balzers ist ein Gartenbau und eine Dünnfilmbeschichtung. Und das heisst, wenn wir jetzt echt von dem Kriegerischen weggehen, ganz kurz, es ist aus deiner Sicht ein guter Unternehmer gewesen.
Also er bringt alles mit, was ein Unternehmer braucht. Also er ist risikofreudig, er ist fleissig. Er wagt etwas und macht die richtigen Entscheidungen. Und er hat die ganze Geschichte mit Ikaria gezeigt, wie geschickt er im Verhandeln.
Und in schwierigen Zeiten, oder?
Was vielleicht der andere Punkt ist, mit Sachen ohne Waffen hat er wesentlich weniger Erfolg gehabt. Mhm. Also Waffen ist schon einfach die grosse Cash-Cow.
Ja.
Und was auch gegen ihn spricht, sind natürlich eben die keinerlei moralische oder ethische Bedenken gehabt hat, mit allen Kniff und Tricks hinter dem Rücken von der Gesetzgeber seine Produkte zu verkaufen und zu verbreiten.
Wo man dann nachher noch ein paar Zitate haben von ihm, wo er vielleicht dort ein bisschen dagegen haben würde. Und das finde ich also spannend an ihm, wie er sich dann gesehen hat, oder?
Ja, er ist völlig in Unschuldslage.
Ja, genau. Das nehmen wir dann nachher noch, darf er noch seine Zitate bringen, um das ein bisschen auszugleichen von seiner Seite. Aber der Weltkrieg ist vorbei. Man denkt, jetzt ist mal das Krieg ist vorbei, aber dem ist nicht so, sondern es fährt dann langsam der Kalte Krieg an. USA gegen den Ostblock, Koreakrieg. Und dort ist er dann natürlich wieder sehr geschickt und stellt sich auf die Seite der Antikommunisten. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Da ist er jetzt, trotz dass sie ihm die Rechnungen nicht gezahlt haben, ist er jetzt sehr pro USA und beliefert die USA stark.
Ja, man muss sehen, die Schwierigkeit war nach dem Krieg, dass das Kriegsmaterial so Ausfuhrverbot hatte in der Schweiz. Und das zu beseitigen, da sieht man auch wieder an sein Verhandlungsgeschick. Er ist dann mit dem Philipp Petter, mit dem starken Mann vom Bundesrat, ist er auf die Jagd. Und ein Jahr später ist dann die Ausfuhrbeschränkung gefallen.
Also hat er wieder sehr geschickt verhandelt dort.
Ja.
Dann ist 1949 ist die Bank, die es immer noch heute gibt, die IHAG. Und endlich weiss ich mal, was es heisst. Also das ist die Industrie- und Handelsbank. Aktiengesellschaft nehme ich an, IHAG gegründet und er hat dann verschiedene Textilbetriebe auch dazu gekauft. Und das war aber auch dann ein Skandal gewesen, weil dort ist auch in diesen Textilbetrieben auch Zwangsarbeit
gewesen. Ja, das ist ja erst vom Beobachter 21 aufgedeckt worden. Also je mehr man geht wühlen, desto mehr Sachen findet man und hat dann zu einem riesen Skandal geführt. Also der Vorgang ist so gewesen, also erstens die Übernahme von vielen von diesen Firmen ist sehr eine lusche Sache, weil viele von diesen Firmen hat er schon während dem Zweiten Weltkrieg eigentlich aus jüdischem Besitz übernommen und zu guten Preisen, weil das sind dann Leute gewesen, Fabrikanten, die lange in der Schweiz gewesen sind und aus der Angst, dass Deutschland auch die Schweiz wird mal überrennen, in die USA und wollen ausreisen. Vieles waren wirklich Schnäppli und bei der Kunst genau gleich. Also sobald er Geld hatte, hat er Kunst gekauft und das ist dann einfach am Göring sein Kunsthändler, hat am Luzerner Kunsthändler die Bilder gegen Devise verkauft und der Bürli hat nie mehr als 1 Million für ein Bild müssen zahlen.
Und das ist dann das, was ja dann später auch und immer noch heute und nicht abflacht, oder die Raubkunst-Diskussion, die wir haben.
Ja, aber eben die Mädchenheime, die sind bestückt worden von Fürsorgeämtern. Und das sind ganz normale Mädchen, als ich ein Interview mit einer gelesen die dort einquartiert sind, weil sie mal ungehorsam gewesen sind oder einfach nicht gepasst haben.
Ist das in dieser Zeit gewesen,
oder von der Mutter Verdingkinder? Nicht verheiratet gewesen ist.
Oder ist das später gewesen?
Das ist, glaube ich, schon älter, ja. Okay. Aber für den Kindern hat es auch noch, dort auch noch gegeben, klar. Ja. Und dann haben sie dort müssen arbeiten. Und dass man sich eine Vorstellung macht, dass ein Bäuerle hat diesen Klöster, ja, sind Ingeborg-Schwestern zum Beispiel gewesen, dort, von dieser Frau, die ich jetzt gelesen habe, dann Kost und Logis gezahlt. Mhm. Und nach anderthalb Jahren harte Arbeit dort, hat sie 50 Franken bekommen. Und das gilt heute als Zwangsarbeit. Ja. Alle Anforderungen von diesem Begriff sind erfüllt.
Er ist dann zum reichsten Mann von der Schweiz aufgestiegen, hat dort dann eben sehr viel an die USA geliefert, ist auch dort für die Aufrüstung von der Schweiz zuständig gewesen und ist dort der ganz grosse Mann gewesen, grosse Kunstsammlung, viel Geld gehabt. Jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher, jemanden zu kritisieren. Wie ist das gewesen? Ist er zu dieser Zeit auch schon in der Kritik gewesen? Oder hat man das dort gar noch nicht so wahrgenommen gehabt?
Ja, er ist die ganze Zeit in der Kritik gewesen. Man kann sagen, von der Gesellschaft rehabilitiert ist er in seinem Todesjahr geworden.
Ja.
Das war eine Einladung gewesen zur Eröffnung von einem Saal im Kunsthaus, wo er dann endlich mal am Tisch angewiesen ist. Ja. Also man hat bei Rheinmetall Fotos gefunden von diesem Anlass und das vor kurzem herausgefunden.
Aber er
ist natürlich der Kleinbürger gewesen, der sich hat zuerst Achtung müssen von diesen reichen, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte reichen Familien müssen erwerben. Mhm. Er war so ein bisschen der Parvenu auch. Und der Deutsche, und es hat ja auch sehr viele antideutsche Ressentiments gehabt, was ich in meiner Schulzeit später auch noch erlebt habe, weil meine Mutter aus Deutschland gekommen ist. Das war nicht einfach gewesen. Und er hat auch selber hat er gesagt, für die grossen Männer sei halt die Einsamkeit normal. Also, der hat sich da schon gross eingeschätzt selber. Ja. Aber es ist auch so, dass er der Höhepunkt von seiner Firmen ist eigentlich bis seinem Tod. Und nachher ist es dann eher durchabgegangen.
Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn du noch nicht meinen Newsletter abonniert hast, abonniere doch den unter www.alanfrey.com/newsletter. Und ich schicke dir einmal im Monat die coolsten Sachen, die ich so finde im Internet. Und Updates zu meinem Olympia-Projekt, Updates zu meinen Produkten, die ich am Lancieren bin, wie Kleider oder ein Buch. Und es würde mich sehr freuen, wenn du den Newsletter würdest abonnieren würdest und wir so up-to-date könnten bleiben. Und jetzt geht es zurück zur Show.
Genau, und sein Tod war 1956 gewesen, und dort ist dann sein Sohn Dieter, der dann Geschäft übernommen hat, und seine Tochter alle kulturellen Stiftungen. Du hast es vorhin richtig gesagt, die sind auf dem Peak gewesen, 6'500 Mitarbeiter, grosse Firmen, Oerlikon Bührle, Contraves, Pilatus. Sie haben die Produktion in Italien, Schweden, Deutschland gehabt. Dort ist es richtig, richtig, richtig gelaufen. Und heute kennt man ja auch unter anderem Anda-Familie. Die sind dann, haben Hortense hat dann einen Pianist geheiratet, oder? Und dann ist dann das Anda-Geschlecht dazugekommen. Mhm. Aber es hat dort dann noch nicht aufgehört mit dem Skandal von Bührle. Also es ist nicht so, dass dort das dann vorbei war und dass man dann angefangen hat, keinen Skandal mehr produzieren, sondern 1967 ist dann illegale Waffenausfuhren trotz UN-Embargo nach Nigeria und Südafrika gewesen. Kannst du uns dort ein bisschen erzählen, was dort genau passiert ist?
Ja, der Dieter hat ja die Firma übernommen und die Leitung, die Hortense, hat sich dort nicht gross gekümmert. Sie hat sich um die 638 hervorragende Gemälde gekümmert, vor allem. Und um Stiftungen für Pianisten zum Beispiel. Mit ihrem Mann bin ich immer online.
Und sie hat sich um die Stiftungen
gekümmert. Ja, der Dieter hat eigentlich das Erbe von seinem Vater weitergeführt, in dem Sinn, dass er halt auch mit allen Kniffen und Umweg verbotene Staaten geliefert hat. Mhm. In der Schweiz hat sie ja, Südafrika gegenüber sowieso ein bisschen Sonderstellung gehabt, weil da hat es ganz viele Geschäfte gegeben, die im Verborgenen abgelaufen sind.
Mhm. Ist 1973 kommt uns ein, oder 1977 kommt uns ein alter Bekannter, den wir schon mal kannt. Sie haben dann Bali übernommen, mhm, und sind dann so ein, der grösste Industriekonzern von der Schweiz. Also sie haben dann verschiedene Beteiligungen gehabt. 1980 haben sie über...
Ja, 1973 ist wichtig, weil vorher gibt es eigentlich den Namen Oerlikon Bürle nicht.
Ja,
eine Firma hat vor einer Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon, Bürle und Co. geheissen. Ab dann nennt man es eigentlich Oerlikon Bürle.
Und das war dann die Holding, die eben all die Contraves und Hotel Zürich und Bali auch dann drin hatte. Über 35'000 Beschäftigte. 1991 ist der Kalte Krieg vorbei. Dort fallen dann auch die Waffenlieferungen zusammen. Dort ist dann auf einen Schlag, hey, wir brauchen nicht mehr so viele Waffen. Es war ja dann eine Zeit gewesen, wie du es vorhin gesagt hast, Boomer. Wird kein Krieg mehr geben.
Ja.
Dort sind die Umsatzeinbrüche gekommen. Und dort ist dann auch, haben sie dann auch umstrukturieren müssen, weg von einem Waffenproduzenten mehr und mehr zu einem Technologie, Konsumgüter, Unternehmen. Hat das funktioniert?
Es hat mehr schlecht als recht funktioniert. Also der Dieter Bürle hat etwa 2/3 vom Vermögen verbraten in dieser Zeit.
Dann ist noch eine andere Firma, die dort auch drin war. Haben Sie die mitgegründet, Truag? Ist das Teil des Oerlikon Bürle Konzern gewesen?
Oder nein, es hat ja dann der grosse Ausverkauf angefangen. Ja. Und die Raumfahrtssparte.
Rüstungsbetriebe an Rheinmetall Air Defense.
Genau, und die Rüstungsbetriebe sind an Rheinmetall gegangen, ja, und sind heute noch in ihrem Besitz.
Ja.
Und alles, was Weltraumfahrt, Satelliten und so, sind sie auch stark gewesen, ist eben dann an...
Also das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Und 1999 verkaufen das Rüstungsbetrieb an Rheinmetall Air Defense und Luft- und Raumfahrt an Truag. So wie Bali wird verkauft und Pilatus wird auch verkauft. Also das heisst, es war so eine Verkaufsstimmung gewesen um 2000er Jahre.
Ja, und hat dann die Bürle-Gruppe hat sich umbenannt in Unaxis.
Mhm.
Es hat immer noch das Kind vom Dieter dort in der Verwaltungsräte gehabt, der Sohn von der Hortense.
Ja, und dort haben sie dann eben mehr und mehr, aber wieder Spitzentechnologie gemacht. Also man hat dann eben Balzers und Saurer, die man ja auch kennt. Das sind alles grosse Schweizer Industriefirmen gewesen. Aber es hat trotzdem müssen, um die Nullerjahre ist ausverkauft gewesen, die Firma ist kleiner geworden und am Schluss haben sie noch weltweit 6'800 Beschäftigte gehabt.
Und Tunaxis ist dann verkauft worden an eine Beteiligungsgesellschaft Victory aus Österreich. Ja.
Ja, und das ist ja unter anderem, glaube ich, Wechselberg.
Richtig,
wo dort dann ist, und das war ja in dieser Zeit dann gewesen. Also sie haben das dann verkauft und ist dann auch umbenannt worden in OC Oerlikon.
Mhm.
Dann 2011 stirbt der Dieter Bürle, also der Sohn von Emil, und 2014 die Hortense stirbt. Und dort kommt Grazian Anda und dann im Verwaltungsrat. Dort stoppen wir unsere Geschichte rückblickend. Heute ist es eine Beteiligungsgesellschaft, die die Familie Bürle hat, mit eben verschiedenen Immobilien, mit einer Bank, mit Hotels, mit dieser grossen Kunstsammlung. Wenn wir jetzt...
Ja, etwa ein Drittel von dieser Kunstsammlung sind im Kunsthaus Zürich. Also durchaus wert zum Schauen, auch wenn die Stiftung immer ein bisschen beschönigen. Ja. Es ist natürlich eine wunderbare Sammlung. Ja. Und ein Teil von etwa 200 Bildern ist noch bei der Hortense-Nachfolge.
Ja.
Und der Dieter hat fast alle seine Bilder verkauft.
Und wenn man so durchgeht, jetzt haben wir fast eine Stunde geredet gehabt, wenn man dann durch die Zeiten durchgeht und das in den heutigen Kontext hier tut. Und dazu muss man immer sagen, dass die heutigen Familienmitglieder ja nichts für die Sachen vom Grossvater können. Und trotzdem ist es eine sehr, sehr anstrengende Geschichte, wenn man da durch die Schweizer Geschichte durchgeht, in Kombination eben mit dem Weltkrieg, mit dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Kalten Krieg. Also die Bürle-Familie, Schweiz und Deutschland haben dort natürlich sehr, vielleicht auch nicht immer ganz saubere Methoden gehabt, oder? Und das aufarbeiten, danke vielmals, dass du das gemacht hast. Ich würde trotzdem, weil er heute so in der Kritik ist und auch die ganze Stiftung in der Kritik ist und auch die Bilder in der Kritik sind, was er gemacht hat, würde ich wie aber zum Abschluss ihm das Wort übergeben.
Mhm.
Damit, weil er kann sich nicht verteidigen in dem Podcast. Er kann sich nie nicht verteidigen mehr. Aber er hat ein paar spannende Zitate, die du noch aufgeschrieben hast, wo ich gerne würde, noch, dass wir die vielleicht noch mal schnell durchgehen. Und vielleicht lese ich eins und dann kannst du eins machen. Sie haben dort gefragt, ob ihn das Gewissen plagt. Und dann antwortet er, aber nicht im Geringsten. Man muss die Menschen nehmen, wie sie sind. Seit es Menschen gibt, haben sie mit Stöcken und Ästen aufeinander eingeschlagen. Heute sind sie ein wenig intelligenter geworden. Übrigens gibt es kein Land, dem ich nicht schon Waffen und Munition lieferte. Schon viele Jahre vor dem jetzigen Krieg. Also er sagt dort, er hat kein schlechtes Gewissen, er beliefert alle und darum ist das für ihn, kann er sehr gut damit leben. Dann gibt es das, was du vorhin erwähnt hast, das Zitat, das ich an dich übergebe, wo sie ihn gefragt hat, ob er sich einsam fühle.
Sie berühren da einen empfindlichen Punkt. Das ist wohl das Schicksal jedes Mannes, der zu grosser Verantwortung aufsteigt. Man muss schon auf gewisse Dinge verzichten.
Und dann auf seinem Höhepunkt, also 1955, hat er ein Zitat gesagt, das wahrscheinlich ihn am besten beschreibt und zeigt, wie er denkt. Und zwar ist es scheint mir immer paradox, dass man den Soldaten ehrt, aber den, der die Waffen erzeugt, diskriminiert. Ich glaube, das ist das Schlusswort. Die Leute müssen sich selber Gedanken machen darüber. Wir haben es wollen beleuchten. Und danke vielmal, Karl, hast du dir die schwierige Aufgabe zugeteilt, da über den Bürle ein bisschen mehr zu erfahren und extrem spannend gewesen. Danke vielmals.
Ja, danke dir, Ellen.